Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Dazu begrüße ich natürlich Alfred Maidon.
Hallo, ja. Alfred.
Hallo, Anni.
Zu Beginn wollen wir ein bisschen über den Gesamtmarkt sprechen. Zuletzt ja in den Schlagzeilen der Nahostkonflikt. Es gab jetzt die Entspannungstendenzen in den USA. Schlagen sich die Märkte, wir sehen es hier, richtig gut wieder. Wie schätzt du denn die Lage an?
Also wenn man mal sich den Chart mal anschaut, dann kann ich hier eigentlich keinen Konflikt erkennen. Also der Markt hat auf den Konflikt eigentlich kaum reagiert. Der Ölpreis hat reagiert, der ist recht stark gestiegen, ist aber jetzt auch schon wieder auf das Niveau zurückgekommen, wo er vorher war. Wobei die Frage ist wirklich, ist das schon alles zu Ende? Aber ich glaube, die maximale Eskalation liegt sicherlich hinter uns. Und das ist ja immer die große Gefahr an der Börse oder die große Angst, dass es noch schlimmer wird. Und wenn dann das Schlimmste erreicht ist, wie hier bei den Trump-Zöllen, dann geht der Markt in der Regel auch wieder in die Richtung, wo er hergekommen ist. Also wir haben diese Delle überlebt und diese Delle, die wir, vielleicht ist es die hier gewesen, also kaum erkennbar, haben wir wieder aufgeholt. Und wir sind jetzt tatsächlich beim S&P fast wieder auf Rekordhoch. Der Nasdaq 100 hat, glaube ich, gestern schon einen Rekordhoch gemacht. Und das ist schon erstaunlich, das hätte man nicht erwarten können, bei all den Krisen, die wir gehabt haben. Das zeigt die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit des Marktes, der doch sehr robust ist, was natürlich auch daran liegt, dass viele andere Faktoren wie die Zinsen, Inflation auf einem guten Weg sind. Und das ist letztendlich die langfristige Entwicklung am Aktienmarkt weitaus wichtiger als irgendwelche Krisen, die in der Regel relativ schnell wieder vorbei sind.
Genau, und du hast das Thema Rekordhoch angesprochen und das sehen wir hier auch schon.
Genau, also auf Diskursbasis der S&P am 19. Februar hatten wir das Rekordhoch bei 6.144. Jetzt sind wir, glaube ich, 50 Punkte drunter, also 0,9%. Also es reicht noch ein freundlicher Tag und wir haben ein Rekordhoch. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert, weil die Stimmung am Aktienmarkt ist alles andere als gut. Es sind auch viele, gerade Profi-Anleger, nicht investiert oder unterinvestiert. Die Privaten haben gekauft, die haben gerade diese Kursrücksetzer zum Kaufen genutzt, aber die professionellen Anleger stehen noch größtenteils vor der Tür. Und spätestens beim Rekordhoch werden noch einige gezwungen sein zu kaufen.
Genau, dann hast du uns hier noch eine weitere Grafik mitgebracht.
Ja, das lässt sich hier ablesen. Sieht ein bisschen wild aus. Genau. Das sind die Prognosen der Banken für den S&P fürs Jahresende. Einmal zu Jahresbeginn, dann auf dem Höhepunkt der Trump-Zollkrise. Da sieht man, die Prognosen wurden deutlich gesenkt. Da sieht man mal, die Analysten machen eigentlich sich das Leben recht einfach. Wenn der Markt fällt, werden die Prognosen gesenkt. Und wenn der Markt wieder steigt, werden die Prognosen wieder angehoben. Es gab nur zwei Analysten, die die Prognosen konstant gehalten haben. Das war Morgan Stanley und Wells Fargo. Und es gibt am Ende auch nur einen, der wirklich noch Potenzial beim S&P sieht. Und das ist Wells Fargo mit einem Kursziel von 7.007. Da wird man sich was bei gedacht haben. Und das sind von jetzt ab so 15%. Während die anderen, die meisten, liegen so auf dem aktuellen Niveau. Und es liegen auch viele, die sagen, oder gerade die hier unten, die RBC, Bank of America, Evercore, HSBC, die erwarten, dass der S&P bis zum Jahresende noch nachgibt. Also die Stimmungslage, die Erwartungshaltung ist beides sehr gedämpft. Und das ist eigentlich immer eine gute Ausgangsbasis für steigende Kurse.
Also gehst du davon aus, dass der S&P tatsächlich noch steigen könnte?
In 7.007 halte ich für absolut realistisch.
Alles klar, dann werden wir das genau beobachten. Schauen wir uns mal den Bitcoin ein bisschen näher an. Der hat sich ja jetzt in den letzten Wochen doch gemütlich gemacht über der Marke von $100.000. Wie schätzt du die Lage ein?
Das hier sind ja auch immer nur ein Kurs pro Tag. Wir waren tatsächlich jetzt am Montag, als nochmal die Lage im Nahen Osten ein bisschen eskaliert ist übers Wochenende, waren wir kurzzeitig bis auf, ich glaube, 98.000 runter am Wochenende und haben uns aber sehr schnell wieder erholt, sind jetzt wieder bei 106.000. Mhm. Jetzt ist die Frage, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, der nächste große Ausbruch geht nach oben. Dafür spricht vor allen Dingen die extrem hohe Nachfragesituation von allen Seiten, sei es jetzt die Unternehmen, die Bitcoin jetzt schon haben, dazu kaufen, wie MicroStrategy oder besser gesagt Strategy, wie Metaplanet oder auch Unternehmen, die kaufen, Privatanleger, die kaufen. Es kaufen eigentlich alle und die Anzahl der Bitcoin ist begrenzt. Insoweit, es ist eine Frage der Zeit, wann der Ausbruch erfolgt.
Dann schauen wir uns mal ein bisschen Einzelwerte an.
Haben wir nicht noch eine Grafik?
Genau. Grafik haben wir, glaube ich, auch noch. Genau. Und wir haben den längerfristigen Chart.
Das ist nämlich nochmal ganz interessant. Das sind die Mittelzuflüsse oder beziehungsweise Abflüsse bei den Bitcoin-ETFs. Und da haben wir jetzt, tatsächlich muss man ein Stück zur Seite gehen, 11 Tage am Stück Zuflüsse gehabt. Selbst an diesem Tag, da waren es 6 Millionen, aber es waren zum Beispiel gestern, da oben steht es, 588 Millionen Mittelzufluss. Und das ist schon viel. Also nochmal zum Vergleich, am Tag werden Bitcoins gemeint, also neu, kommen neu dazu im Gegenwert von rund $45 Millionen, also mehr als die zehnfache Menge. Und das sind nur die ETF-Käufe. Klar, es gab immer wieder mal Phasen, wo es auch anders aussah. Im April hatten wir eine lange Zeit auch Mittelabflüsse. Aber das ist umso erstaunlicher, weil die letzten 11 Tage waren ja jetzt auch krisengeprägt. Und eigentlich ist der Bitcoin so ein bisschen oder sehr stark krisenabhängig, wobei das keinen Sinn macht. Aber immer, wenn irgendwo auf der Welt was los ist, das erste, das fällt, ist der Bitcoin. Aber das ist erstaunlich, dass offensichtlich diese auch die fallenden Kurse genutzt worden sind, um ETFs zu kaufen.
Ja, man sieht, das Interesse ist da. Und wir haben jetzt hier tatsächlich auch nochmal die Entwicklung der letzten 10 Jahre. Und die ist schon durchaus beeindruckend.
Ja, da sieht man diese wilden Ausschläge von 60 runter auf 20. Ich glaube, sowas, ich will es nicht ausschließen, aber sowas werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Denn der Bitcoin hat sich nicht nur etabliert, der hat sich auch stabilisiert. Die Volatilität ist zurückgegangen, deutlich zurückgegangen sogar. Auch klar, wir hatten hier einen Rücksetzer, aber das sind von 10 auf 80.000, 20%. Das hier waren 70 oder 80%. Also das ist schon ein gutes Zeichen. Und der Bitcoin ist halt als Assetklasse mittlerweile echt anerkannt. Und es ist eigentlich jetzt, finde ich zumindest, vom Chance-Risiko-Verhältnis besser, den Bitcoin jetzt zu kaufen, als zum Beispiel noch 2020 oder 2021, als noch nicht klar war, dass der Bitcoin wirklich eine Assetklasse wird, als Leute gesagt haben, der wird wieder verschwinden. Verschwinden wird er sicherlich nicht. Er wird eher teurer.
Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal ein paar verschiedene Aktien an. Ein bisschen übergeordnete Thema ist ja heute meine Verzehnfacher. Da haben wir als ersten Wert einmal Tesla dabei. Wir sehen dann gleich auch noch den 10-Jahres-Chart. Wollen aber erstmal auf ein aktuelles Thema eingehen, nämlich das Robotaxi. Genau, es fährt in Austin, Texas.
Ja, es fährt. Ich weiß gar nicht. Es war eine sehr begrenzte Zahl. Das war ja irgendwie so das Monster-Event. Und da haben viele erwartet, war es eigentlich nicht. Ich meine, dass die Autos alleine fahren können, das hat man vorher auch schon gesehen. Es gilt jetzt, das Ganze noch besser zu machen und vor allen Dingen auch hoch zu skalieren auf eine vernünftige Größe. Aber es hat zumindest schon mal gezeigt, es funktioniert. Es gab auch ein paar Aussetzer, aber das gehört auch dazu. Das passiert den anderen auch. Aber grundsätzlich hat Tesla unter Beweis gestellt, dass man das kann. Und jetzt geht's halt dann weiter.
Große Diskussion gibt es um die Kameras, ob die tatsächlich das ideale Medium sind, um die Autos zu steuern. Findest du ja?
Ich fahre auch mit meinen Augen. Ohne
Lieder. Glaubst du nicht, dass die Kameras mal ausfallen können?
Ja, natürlich können die mal ausfallen. Klar, Kameras können immer, aber dann kommt halt die Meldung, anhalten, stehen bleiben und abwarten. Aber es passiert relativ selten. Auch so bei schlechtem Wetter, manchmal bei Sonneneinstrahlung, dass eine Kamera nicht funktioniert, aber es sind ja, ich glaube, 8 oder 10 Kameras, da kann ruhig mal eine ausfallen. Klar, kann mal passieren.
Ja, hier mal jetzt eine Grafik. Was lässt sich hier ablesen?
Genau, das war eigentlich, nochmal zurück zum Langfristchart. Aber egal. Aber den Langfristchart nochmal.
Genau, dann können wir uns auch machen. Du bist ja schon lange dabei bei Tesla.
Genau, ich habe Tesla zum ersten Mal empfohlen im Jahr 2017. Das ist natürlich immer, wir haben diese Charts nicht logarithmisch. Also 2017, das sieht jetzt aus, als wenn die Aktie dabei null war. Tatsächlich hat sie seitdem 1500% gemacht. Hat sie also sogar mehr als verzehnfacht in den zurückliegenden 8 Jahren sind es jetzt. Was man auch sieht, dass die letzten, 5 Jahre eigentlich nicht viel passiert ist. Klar, es gab riesen Ausschläge, aber unterm Strich keine nachhaltige oder langfristige Entwicklung. Das kann sich jetzt durchaus ändern, denn Tesla ist eine der wenigen Aktien, die sich verzehnfacht hat, die sich aber durchaus nochmal verzehnfachen kann. Das Kursziel von Katie Wood von ARK Invest sind $2.600. Das wäre nicht ganz eine Verzehnfachung, aber Katie Wood rechnet in ihren Modellen nur die Robotaxis mit ein, nicht die Roboter. Und das kommt ja auch noch oben drauf. Das Geschäft könnte ja sogar noch größer werden als das mit den Robotaxis. Und da sehen wir jetzt, diese Kachel hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal dabei. Ich finde sie aber so gut, dass ich sie nochmal mitgebracht habe. Das ist eine Prognose eines Analysten, wie Tesla im Jahr 2030 bewertet werden könnte nach Unternehmensteilen, nach Branchen oder nach Branchen im eigenen Unternehmen. Und das Autogeschäft im Jahr 2030 ist nur noch dieser kleine gelbe Kasten hier. Das ist das Geschäft mit den Energiespeichern. Und das sind die Robotaxis und das sind die Roboter. Das ist schon ambitioniert 2030, denn ob Tesla da schon so groß ist mit den Robotern, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird Elon Musk hat gesagt, 2030 will er 1 Million Roboter pro Jahr bauen. Das ist schon eine ordentliche Stückzahl, aber das Geschäft ist natürlich riesengroß. Der Robotermarkt wird vielleicht sogar größer als der Automarkt. Insoweit ist da noch viel Luft nach oben. Und Tesla hat ja gezeigt, dass man gerade im Bereich KI auf dem richtigen Weg ist. Kaum jemand investiert so viel wie Tesla in Chips, in Rechenzentren. Und das ist natürlich die Basis für alles, sowohl für das autonome Fahren als auch für die humanoiden Roboter.
Es wird auf alle Fälle spannend bleiben bei Tesla. Tesla wird uns auch die nächsten Jahre, denke ich mal, ordentlich auf Trab halten. Genauso wie vielleicht BYD, hast du ja auch schon sehr, sehr lange auf dem Schirm. Jetzt gab es heute Absatzzahlen vom EU-Markt. Wie hat da BYD abgeschnitten?
Ja, relativ gut. Das sehen wir, glaube ich, auch gleich noch.
Genau.
Fakt ist, BYD habe ich, glaube ich, zum ersten Mal empfohlen. Ich glaube, 2018, sowas in dem Dreh.
Ah, den haben wir ja heute nicht dabei, genau.
Den Langfristchart haben wir nicht, genau. Das war bei ungefähr 5 Euro. Split bereinigt. Wir haben ja, ganz wichtig, BOD hat kein Split gemacht, sondern hat Gratisaktien aus, sondern Bonusaktien ausgegeben. Genau. Im Verhältnis 3:1. Das heißt, die Aktienanzahl hat sich verdreifacht. Der Kurs hat sich entsprechend gedrittelt. Deswegen sind wir jetzt nur bei 14 und ich habe die Aktie bei 5 empfohlen, geteilt durch 3, also bei 2 Euro. Nee, 5 durch 3 ist 1, irgendwas. Auf jeden Fall, die Aktie hat sich fast verzehnfacht. Noch nicht ganz, fehlt noch ein bisschen was. Die Frage ist, könnte sich BWD von jetzt ab nochmal verzehnfachen und da 1,66.
Wunderbar.
Sehr schön, vielen Dank, das ist ja toll. Wisst ihr, dass es geht?
Das nennt man Service.
Also 1,66 auf jetzt 14 ist nicht ganz eine Verzehnfachung, aber kommt dem schon recht nah. Aber ob sich BWD nochmal verzehnfachen kann, ist eine gute Frage. Man kann natürlich noch sehr stark wachsen im Autogeschäft. Die Frage ist, wie stark wird BYD beim autonomen Fahren, bei Robotaxis? Mhm. Also autonomes Fahren bietet man an mit dem God's Eye. Robotaxis ist noch nichts bekannt, ob man das vorhat. Und bei Robotern, da ist man, hat man angefangen, man hat Leute eingestellt, man fängt jetzt an, auch Roboter zu entwickeln, aber da ist man doch einiges hinterher. Also wenn das alles so kommt, und ich denke mal, BYD wird das machen, da bin ich relativ sicher, dann hat auch BYD sicherlich nochmal das Potenzial, sich von jetzt ab zu verzehnfachen. Jetzt nicht in den nächsten 2-3 Jahren, aber 5 bis 7 Jahre durchaus möglich. Genau, und das ist ganz wichtig fürs Wachstum. BYD hat, das ist jetzt das 6. Schiff. Ich kann mich erinnern, ich stand, glaube ich, vor 2 Jahren hier, da hat BYD angekündigt, wir wollen 8 Schiffe bauen, da hatte man erst 1.
Genau, ja.
Das war das 6., was jetzt gerade aktiv ist, und das 7. läuft gerade vom Stapel. Also dann fehlt nur noch 1 und dann wird man die Welt mit BYD-Autos fluten.
Genau, passen ja unfassbar viele Autos
drauf. Ja, 7.000 bis 9.000 pro Schiff. Und das ist natürlich der Markt, den BYD bedienen kann. Und das ist natürlich insoweit doppelt gut, weil zum einen ist dieser Markt noch relativ klein im Moment, der außerchinesische Markt für BYD. Und zum anderen erzielt man außerhalb von China deutlich höhere Margen, weil man die Autos teilweise doppelt so teuer verkauft wie in China, in Europa oder auch in Brasilien, sehen wir auch gleich noch. Also Verkaufszahlen in Europa vom Mai ganz frisch reingekommen, vor ein paar Stunden. Elektroautos, Volkswagen ganz klar die Nummer 1, 50% Wachstum. Überhaupt die ganze VW-Gruppe sehr stark. Skoda 182% Wachstum. Aber wir finden tatsächlich auch BYD auf Platz 12, auch mit einem satten Wachstum von 158% im Vergleich zum Vorjahr. Immerhin 7.100 Autos verkauft. Das ist noch nicht viel, aber ich wage meine Prognose, dass wir in einem Jahr hier stehen und da ist BYD unter den Top 3, wenn nicht sogar auf Platz 1.
Genau.
Und das ist sehr beeindruckend, was kaum jemand weiß. Brasilien, wir haben eben gerade gesehen, 7.000 Autos in ganz Europa. In Brasilien hat BYD im Mai 9.400 Autos verkauft, also mehr als in Europa. Und da ist man bei E-Autos mit Abstand die Nummer 1. Es gibt eigentlich nur eine Nummer 2, das ist GVM und dann Volvo und dann kommt lange Zeit nichts. Spannend ist, dass in Brasilien Volkswagen gar nicht dabei ist bei den Top 10, aber Porsche. Also die Brasilianer, wenn sie einen Volkswagen kaufen, dann ein Porsche.
Also auch in der starken Gruppe.
Ja, denen scheint es ganz gut zu gehen.
Offenbar. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Autobauer, XPeng. Ist ja auch schon seit einiger Zeit auf dem Zettel. Da gab es jetzt die Meldung, dass XPeng 2 neue SUVs auf dem europäischen Markt einführen will. Es gab eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Wie schätzt du denn die Lage bei XPeng?
Um es kurz zu machen, die Autozahlen, die Absatzzahlen entwickeln sich hervorragend. Die Autos, auch die neuen Modelle kommen in der Regel sehr gut an. Aber das große Potenzial liegt bei XPeng auch, ähnlich wie bei Tesla, nicht in den Autos, sondern zum Beispiel in den Flugtaxis, die man jetzt schon anfängt zu produzieren, die 2026 auf den Markt kommen sollen, also nicht erst irgendwie in 10 oder 15 Jahren. Dann hat man seine eigenen KI-Chips, dann hat man seinen eigenen Roboter, der ähnlich, also ich würde sagen, ähnlich gut funktioniert wie der Optimus von Tesla, wenn man das vergleichen kann. Und das ist das Potenzial. Deswegen XPeng, wir haben hier einen Börsenwert von rund, ich glaube, 18 Milliarden. Tesla ist ja bekanntlich bei 900 Milliarden. Also da ist noch Luft nach oben. Und wie gesagt, da ist so ein bisschen die chinesische Tesla, gerade was den Bereich KI, Roboter angeht. Spannende Geschichte. Und wenn man den Langfristchart sieht, dann sieht man, dass die Aktie ja schon mal ein ganz ordentliches Niveau hatte. Wir waren mal bei $70, kurz nach dem Börsengang. Gut, das war diese Hype-Phase in der Corona-Zeit, gerade Elektroautos, da kam auch Rivian auf den Markt, extreme Kursbewegung, war sicherlich damals vollkommen überteuert. Jetzt würde ich sagen, könnte XPeng durchaus wieder bei $70 stehen, steht aber nur bei 20. Also allein um das alte Hoch wieder zu erreichen, müsste die Aktie ja schon mal verdreifachen. Und ich glaube, da ist noch weitaus mehr drin.
Dann schauen wir uns mal das nächste Thema an. Das ist Robinhood. Und da ist die Entwicklung der letzten Wochen ja ziemlich beeindruckend. Wie weit nach oben kannst du
das sehen? Schon irre. Die Aktie hat sich tatsächlich halbiert während der Zollkrise. Und seit dieser Halbierung hat sie sich jetzt mittlerweile weit mehr als verdoppelt. Das ist immer noch kein Rekordhoch. Sehen wir auch gleich noch.
Aber gleich mal Rate machen, genau.
Es ist, wenn man das so sieht, ist es ein Rekordhoch, aber das sind wieder nur Schlusskurse. An diesem Tag, an der Spitze, war die Aktie im Top bei $85. Also es fehlen immer noch $3 bis zum Rekordhoch, aber ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Dass Robinhood so stark zulegt jetzt in den letzten Monaten, war es nicht unbedingt zu erwarten, aber natürlich profitiert man von dem extrem hohen Handelsvolumen, sowohl bei den Kryptos als auch am Aktienmarkt, als auch bei Optionen. Wie wächst organisch, kauft zu, wächst in alle Richtungen. Und das ist eigentlich nur konsequent, dass die Aktie dann auch entsprechend mitläuft. Und es spricht auch nichts dagegen, dass dieser Trend irgendwann aufhört. Auch wenn natürlich, bei dem Chart sieht man natürlich, die Geschwindigkeit schon enorm war jetzt in den letzten Wochen. Da ist auch mal kurzzeitig eine Pause möglich und wäre auch vielleicht mal ganz gut, mal durchschnaufen.
Richtig beeindruckend, weil auch...
Achso, vielleicht noch ganz kurz. Nochmal eins zurück. Empfohlen habe ich übrigens Robinhood zum ersten Mal 2022. Mhm. Da war die Aktie bei, es waren so um die 8 Euro, also ja, ungefähr $10. Also hat sich seitdem verachtfacht. Noch kein Verzehnfacher, kann sich Robinhood nochmal verzehnfachen. Da hätte ich eher so ein paar Bauchschmerzen, also zumindest nicht in den nächsten 2, 3, 4 oder 5 Jahren. Verdoppeln sicherlich schon nochmal, aber verzehnfachen, das dürfte dann doch ein bisschen schwer werden. Wir sind jetzt dann doch schon bei einer recht ambitionierten Bewertung.
Genau, war auf alle Fälle eine sehr beeindruckende Entwicklung zuletzt, das können wir festhalten. Beeindruckend war auch die Entwicklung in den letzten Jahren bei Nvidia. Jetzt hat der Chef Jensen Huang Aktien verkauft, also aber kein Grund zur Panik, oder?
Das ist ein Aktienprogramm, das ist festgelegt worden. Jeder CEO oder zumindest haben viele CEOs solche Programme, man darf zu bestimmten Zeiten bestimmte Mengen an Aktien verkaufen, weil man ja auch zum Beispiel Steuern zahlen muss. Man muss auch zum Teil Steuern zahlen auf Gewinne, die man eben nicht liquidiert hat, und dann braucht man eben Geld. Und soweit gibt es diese Programme. Das ist jetzt Standard. Nichts, worüber man sich irgendwie aufregen oder entrüsten müsste gar. Die Aktie fast wieder am Allzeithoch dran, knapp unter 150, und ich habe es 5 oder 6 Mal gesagt, ist eine Frage der Zeit, bis wir das rausnehmen, und die Zeit wird jetzt wahrscheinlich doch kürzer werden, bis das alte Hoch wieder erreicht wird und überschritten wird. Rückblickend, Langfristchart, hat sich Nvidia verzehnfacht? Ja, Nvidia hat sich mehr als verhundertfacht, und die nächste Frage, kann sich Nvidia nochmal verzehnfachen? Auch da sage ich, das wird schwer. Wir sind bei... Ja, wir waren 3 Milliarden, wir sind jetzt bei 3 Billionen, das ist nicht Milliarden, 3 Billionen ungefähr. Da werden wir dann mal 30 Billionen, 3 Billionen ist ja schon die, ich glaube, mit Microsoft Kopf an Kopf die Nummer 1.
Genau, es wechselt immer mal hin und her.
Aber ob man dann auf 30, also würde ich mal, ausschließen kann man das nicht, aber das dürfte schwer werden. Ich glaube, da gibt es andere Aktien, die sehen wir jetzt auch gleich noch aus dem Bereich KI, die sich eher verzehnfachen können.
Genau, dann schauen wir mal zum nächsten Wert weiter. Das ist heute die Nebius Group.
Genau, jetzt kommen wir zu den KI-Aktien, die meiner Ansicht nach allesamt Verzehnfachungspotenzial haben, weil das sind Anbieter von Rechen- und Datencentern. Und das ist genau das, was die Welt braucht. Klar, man braucht die Nvidia-Chips, aber die müssen wohl auch irgendwo eingebaut werden, und zwar an diese Rechenzentren. Und so ein Rechenzentrum baut man eben nicht über Nacht, das dauert schon ein bisschen. Auch gerade die Stromversorgung ist das große Problem, auch was sehr zeitintensiv ist. Insoweit ist es gut, wenn man die schon hat. Nebius hat Rechenzentren, unter anderem auch viele in Europa. Und das haben sonst sehr wenige Firmen. Deswegen hochspannend. Und man hat nicht nur diese Rechenzentren, sondern man hat auch noch diverse Beteiligungen. Das sehen wir auch gleich nochmal.
Genau, da habe ich auch eine Grafik dabei, wenn mich nicht alles
täuscht. Genau, Nebius macht nämlich nicht nur Rechenzentren, sondern man hat auch noch eine Tochter, die autonomes Fahren macht.
Genau,
Ride, die machen autonomes Fahren und Lieferroboter, diese kleinen Geräte, die kleine Päckchen ausliefern oder auch mal eine Pizza. Dann hat man noch eine KI-Firma, Toloka, an der sich Jeff Bezos beteiligt hat. ClickHouse, eine Firma, die mittlerweile mit 6 Milliarden bewertet wird, die machen Echtzeitdatenanalysen. Also das ist nicht nur rein Kerngeschäft, Rechenzentren, sondern noch viele Satelliten außenrum, die allesamt das Potenzial haben, mehrstellige Milliardenbeträge zu erreichen. Und Nebius aktuell Börsenwert 12 Milliarden. Wenn man mal sieht, die Nummer 1, CoreWeave, in dem Bereich, Börsenwert 80 Milliarden. da ist noch Luft nach oben. Und dieser ganze Rechenzentrummarkt ist ja ein Billionenmarkt. Also da ist viel Luft und das ist ein Kandidat, der wirklich hervorragend aufgestellt ist.
Dann
kommen wir und wir sind auch kurz vom Allzeithoch.
Genau, so sieht's aus. Dann kommen wir zum nächsten Wert, nämlich Applied Digital. Die Aktie hat sich zuletzt von den Hochs ein bisschen entfernt. Was steckt da?
Genau, ganz einfache Geschichte. Applied Digital macht auch Rechenzentren. Man hat sehr lange einen großen Kunden gesucht, hat ihn jetzt gefunden mit CoreWeave, nämlich der größte Anbieter überhaupt. Vertreibt oder mietet jetzt auch sich Rechenzentren bei Applied Digital an. Die Aktie ist daraufhin extrem gestiegen, hat sich in kurzer Zeit mehr als verdoppelt und hat jetzt einen Teil davon wieder abgebaut. Aber eigentlich ganz schön, wir sind jetzt genau wieder schöne gerade Linien, nicht ganz da, wo wir ehemals zum Jahreswechsel im Hoch waren, haben wir jetzt aufgesetzt. Vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt da mal einen Bein reinzusetzen in das Rechenzentrum.
Da können wir uns auch mal den längerfristigen Chart ansehen. Und da sehen wir schon eine sehr, sehr wilde Bewegung,
die es da gab. Ja, macht jetzt eigentlich wenig Sinn. Aber auch hier die wilden Zeiten, 21.
Genau.
Aber ja, da könnte schon nochmal hingehen. Und auch hier, Börsenwert ist so bei 2,7 Milliarden. Das ist auch relativ klein. Verzehnfachung, klar, warum nicht?
Kann, ja, man sieht ja, es kann schnell gehen.
Ja, kann schnell gehen. Also.
Genau. Dann gehen wir doch gleich mal zum nächsten Wert über. Das ist Iris Energy. Und die Aktie hat jetzt zuletzt wieder ordentlich Dynamik aufgenommen.
Genau, auch Thema Rechenzentren. Aber Iris Energy hat ein doppeltes Geschäftsmodell. Man vermietet und verliest auch Rechenzentren für KI. Aber man hat auch eigene Rechenkapazitäten fürs Bitcoin-Mining. Anders als andere behält Iris Energy die Bitcoin nicht, sondern verkauft sie direkt am Markt, was ich eigentlich ganz gut finde. So ist man nicht nur so Bitcoin-abhängig. Aber das Gute ist, die Produktionskosten sind extrem niedrig, liegen bei etwas über $20,000 pro Bitcoin. Das hat eigentlich niemand anders sonst, so günstige Produktionskosten. Und man expandiert massiv in seine Rechenkapazitäten, sowohl im Bereich Bitcoin als noch viel stärker im Bereich KI. Und diese Kombination Bitcoin und KI finde ich hochgradig spannend, nicht nur ich, auch einige Analysten. Und hier haben wir auch eine Bewertung von 2,3 Milliarden. Also auch hier ist noch extreme Luft nach oben. Und wenn die Aktie mal Fahrt aufnimmt, dann kann das auch mal recht schnell gehen.
Genau, ich glaube, da haben wir auch den längerfristigen
Chart. Das haben wir nämlich auch schon mal gesehen. Genau. Wir waren tatsächlich schon mal, auch Iris Energy Börsengang war natürlich auch gerade zu einer Zeit, wo der Bitcoin auch noch gut lief. Darum kam die Aktie hoch raus, ist dann von 25 runter, ich glaube, bis auf 1 gefallen. Aber jetzt wird es doch langsam wieder ein bisschen dynamisch. Und wenn wir dann mal hier irgendwann die 15 rausnehmen, dann könnte das richtig schön werden, lustig,
spaßig. Geben damit. KI und Bitcoin, das sind einfach die heißen Themen. Also zwei von richtig heißen Themen.
Super.
So ist es. Dann schauen wir mal auf Recursion Pharmaceuticals. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob wir in der Sendung schon mal über Recursion gesprochen
haben. Ich glaube, ich habe es schon mal dabei gehabt. Ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ist ein Entwickler von Arzneimitteln und zwar KI-gestützt. Und das verkürzt die Entwicklungszeit massiv von 5, 6, 7 Jahren auf 1 bis 2 Jahre und auch die Kosten werden um den Faktor 2 oder 3 gesenkt oder sogar noch stärker. Dennoch die Aktie, man sieht es hier im letzten Jahr erst nicht viel passiert, jetzt dann auch noch gefallen. Und im Langfristchart kann man schön erkennen, dass auch Recursion schon mal bessere Zeiten hatte. Wir waren tatsächlich schon mal bei $40. Auch hier, komischerweise, alle diese Firmen sind rausgekommen, so 21, als gerade noch eine sehr gute Börsenphase war. Das Problem ist natürlich, Recursion Pharmaceuticals ist schwer zu bewerten. Man macht im Moment kaum Umsätze. Man lebt eigentlich von Meilensteinzahlungen von großen Pharmakonzernen. Und das wird noch ein bisschen dauern. Es wird irgendwann wahrscheinlich die Meldung kommen, man hat einen echten, richtigen Erfolg. Und dann wird die Aktie auch das Laufen anfangen. Insoweit, es ist so ein bisschen eine Wette. Also ich will nicht sagen, es ist eine Biotech-Firma, aber es ist zumindest eine Firma aus diesem Bereich, im Bereich KI unterwegs. Und da brauchst du natürlich schon mal den einen oder anderen Treffer, um da Bewegung reinzubringen.
Genau, und die können dann im Endeffekt aber auch sehr volatil
irgendwie. Ja, aber dafür von 5, wenn wir wieder auf 40 gehen. Also hier möglich, Verzehnfacher ist drin, keine Frage. Aber hier ist das Risiko vielleicht noch ein bisschen höher, weil ich eben noch nichts wirklich Greifbares habe.
Dann kommen wir zum Schluss nochmal zu einem Themenkomplex, den du schon recht lange begleitest, nämlich das Thema Lithium. Wir haben als ersten Wert dabei Standard Lithium. Wie ist momentan die Lage?
Also der Lithiumpreis hat es wirklich geschafft, nochmal weiter zu fallen. Wir hatten uns ja vor ein paar Monaten so stabilisiert im Bereich, glaube ich, in Dollar, so 10.000, 11.000 Dollar. Jetzt sind wir runter nochmal bis auf 8.400. Also jetzt haben wir es wirklich geschafft. Der Lithiumpreis hat sich vom Hoch, was wir vor ein paar Jahren erreicht hatten, von 80.000 auf knapp über 8.000 gezehntelt. Da freuen sich die Elektroautobauer, die Firmen, die Lithium produzieren und Lithium produzieren wollen. Wie Steiner Lithium finden das nicht so gut. Aber hier sieht man mal ganz erstaunlich, obwohl der Lithiumpreis weiter gefallen ist, hat Steiner Lithium sich erholt. Denn es gibt jetzt doch einige Anleger, die wahrscheinlich, oder wenige Anleger, die dann doch mal schauen, wie läuft es eigentlich operativ. Und Steiner Lithium kommt sehr gut voran mit seiner Direktextraktion. Man hat jetzt 225 Millionen vom Staat bekommen, wird besonders gefördert, weil man seine Projekte in den USA hat. Man hat Equinor als Joint Venture Partner. Also das läuft richtig gut. Wenn jetzt der Lithiumpreis noch ein bisschen sich nur stabilisieren würde oder sogar leicht steigen würde, dann hätten wir hier wahrscheinlich recht schnell wieder deutlich höhere Kurse. Aber in meinen Augen macht es Sinn, ein Bein in diesem Markt zu haben. Denn es ist eine Frage der Zeit. Die Frage ist nur, wie lange diese Zeit ist, bis die Lithiumpreise wieder steigen. Im Moment versucht China weiterhin alles, um die Preise unten zu halten, um seine eigenen Lithium, um alle anderen, also um sich selber, seine eigenen Lithiumproduzenten nach vorne zu bringen und die anderen möglichst außen vor zu lassen.
Das ist eine durchaus bekannte Politik, kennen wir aus, ja, gibt's auch aus anderen Branchen. Genau. Genau, wir können nochmal auf den längerfristigen Chart schauen, den haben wir auch nochmal.
Genau,
das man mal einfach zu sehen, woher die Aktie dann auch kommt.
Wir waren tatsächlich schon mal, das war auch als der Lithiumpreis die Höchststände hatte bei über $10, jetzt sind wir halt bei 1,60. Und ich würde jetzt nicht darauf wetten, aber mich würde es überraschen, wenn wir die $10 nicht mehr sehen. Sagen wir mal so.
Okay.
Ja, das haben wir noch. Ich habe noch eine Rechnung einen mit dabei.
Wert. Ja, einen Wert haben wir auch noch dabei, genau.
Nur mal, vielleicht noch ganz kurz. Lift Power, auch ein operativ, kommt man sehr gut voran mit der Entwicklung seiner Projekte. Aber das nützt eben alles nichts, wenn das Interesse nicht da ist. Und das Interesse für Lithiumaktien kommt erst dann wieder, wenn der Lithiumpreis steigt. Und bis dahin muss man sich gedulden, abwarten. Und auch hier sieht man, dass Lift Power mal, ich glaube auch schon mal zweistellig war.
Genau, da können wir auch mal mit den längerfristigen Chart anschauen. Und das sehen wir aber auch schon mal über.
Ja, das war vielleicht ein bisschen auch zu wild, auch zu einer wilden Zeit. Aber das sind jetzt natürlich Kurse, da muss man sich schon fragen, macht das noch Sinn? Ich glaube, der Börsenwert liegt jetzt bei 50 Millionen Euro. Das eine Projekt, das man schon ziemlich weit erschlossen hat, hat einen Wert von zwischen 500 Millionen und einer Milliarde. Macht das noch Sinn, diese Bewertung? Aber an der Börse gibt es Übertreibungen nach oben und nach unten und das ist definitiv eine nach unten. Jetzt nochmal meine Rechnung.
Ich bin gespannt.
Also, nur mal so wir haben im letzten Jahr 600 Gigawatt an Solar neu installiert auf der Welt.
Ja.
Wenn ich jetzt den Strom von diesen 600 Gigawatt 3 Stunden speichern würde, bräuchte ich also 1800 Gigawattstunden an Batterieleistung. Mhm. 1800 Gigawattstunden als Relation. Im letzten Jahr wurden in E-Autos knapp 900 Gigawattstunden eingebaut. Also das ist doppelt so viel wie die ganze Elektroautoproduktion, würde man brauchen, nur um 3 Stunden den Strom zu speichern. Und dieser Markt der Stromspeicher für Solaranlagen wächst enorm. Und wie man hier sieht, der wird so groß, dass irgendwann das Lithium dafür gar nicht mehr da ist. Denn dieser Markt ist jetzt nicht nur in China und auch nicht von den Chinesen, sondern das ist Tesla mit seinen Powerwalls und auch mit seinen Megapacks und viele andere Hersteller, die eben Solaranlagen mit Batterien versorgen. Ein riesiger Markt. Und auch da wird genauso viel Lithium gebraucht wie in den Batterien für Elektroautos.
Also wir leben in einem hochenergetischen Zeitalter. Das können wir auf alle Fälle festhalten. Hier mal nochmal eine schöne Einblendung.
Ja, wunderschön.
Zukunftstrends auf der Spur, dein Börsenbrief. Genau, dass wir auch nochmal darauf hinweisen, dass er existiert, dass die Leute sich da auf der Homepage informieren können und dementsprechend auch.
Da gibt es auch noch mehr Verzehnfache.
Genau so ist es.
Jede Menge.
Einige haben wir jetzt heute schon besprochen, einige potenzielle haben wir auch vielleicht gesehen. Wir werden es auf alle Fälle in den nächsten Monaten und Jahren weiter beobachten, welche von den von dir angesprochenen Aktien es vielleicht tatsächlich schaffen, sich zu verzehnfachen, vielleicht sogar erneut zu verzehnfachen. Da gibt es ja auch ein paar Kandidaten dabei. Auf alle Fälle spannende Sendung. Alfred, ich danke dir für deine Einschätzungen und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, machen Sie es gut.